Deutschlandfunk. Agenda.
Dazu begrüßt sie Dörte Hinrichs. Und auf unserer Agenda stehen heute Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt.
Wir reisen durch die Welt und nehmen möglichst alles mit. Essen Bio, treiben Sport, halten unseren Geist gern fit. Mit Nahrung, Geld, Öl und Energie wird kräftig spekuliert. Doch die Bildung für alle wird rationalisiert. Hat in die UN-Konvention schon mal jemand reingesehen? Denn bei der Umsetzung vor Ort muss dringend was geschehen. Die Barrieren in den Köpfen sind die Steine auf dem Weg. Habt ein bisschen Mut und die Zweifel sind ganz schnell weggefegt. Es gibt einen Weg, den können wir gemeinsam gehen. Doch müssen wir zuerst etwas ganz Simples verstehen.
Inklusion.
Das ist ein Song von der Band Blind Foundation, die aus zwei blinden und zwei sehenden Musikern besteht. Es gibt dazu auch ein Video, da sieht man ganz viele Menschen mit und ohne Behinderung singen, tanzen und gebärden. Und dieser Song soll im Laufe der Sendung noch eine Rolle spielen, denn es geht um das Thema Inklusion. In Deutschland leben ca. 13 Millionen Menschen mit Beeinträchtigung. Das entspricht in etwa der Bevölkerung Bayerns. Sie sind blind oder aber gehörlos, wie Heike Heubach, die gerade als erste gehörlose Abgeordnete in den Deutschen Bundestag eingezogen ist. Andere sitzen im Rollstuhl. Wiederum andere sind intellektuell oder aber psychisch eingeschränkt. Sie alle sollen die gleichen Möglichkeiten der Teilhabe in unserer Gesellschaft haben. Das ist unter anderem festgehalten in der UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland 2009 ratifiziert hat. Wir sind seither völkerrechtlich dazu verpflichtet, Chancengleichheit, Selbstbestimmung und Inklusion in allen Teilen der Gesellschaft um- und durchzusetzen, auch im Arbeitsleben. 15 Jahre gilt also schon dieses Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Was hat sich seitdem getan, fragen wir heute in der Agenda. Und wir wollen uns dabei auf den Arbeitsbereich fokussieren. Mittendrin oder ausgegrenzt, Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt, lautet unser Thema heute bis 11.30 Uhr. Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern, das wissen Sie vielleicht, die sind dazu verpflichtet, Menschen mit Behinderung einzustellen. Doch mehr als ein Viertel dieser Unternehmen zahlt lieber eine monatliche Ausgleichsabgabe. Vorbehalte, Vorurteile oder auch fehlende Barrierefreiheit machen es Frauen und Männern mit Behinderung oft schwer, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, selbst wenn sie gut qualifiziert sind. Welche Hürden müssen sie auf dem Weg in die Berufswelt meistern und wie können diese beseitigt werden? Verbessern sich angesichts des Fachkräftemangels ihre Chancen auf Inklusion? Und welche Erfahrungen machen Mitarbeiter in Unternehmen, in denen Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten? Darüber wollen wir mit Betroffenen und ExpertInnen diskutieren und sind auch gespannt auf Ihre Fragen und persönlichen Erfahrungen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Möchte ich Ihnen meine Runde heute vorstellen. Bei mir im Studio begrüße ich Dagmar Greskamp, Referentin für Inklusion und Arbeit bei Aktion Mensch. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Frau Hinrichs.
Außerdem ist uns zugeschaltet Alexandra Krämer, Vorsitzende des Netzwerks Inklusion Deutschland e.V. Guten Morgen,
Hallo,
Frau Krämer.
Guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Freut mich sehr, dass ich dabei bin.
Ja, schön, dass auch Sie dabei sind. Und in Berlin im Studio begrüße ich Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Herzlich willkommen, Herr Dusel.
Ja, herzlichen Dank und schöne Grüße.
Ja, Frau Greskamp, fangen wir mit Ihnen an. Sie sind Sozial- und Politikwissenschaftlerin, arbeiten als Referentin für Inklusion und Arbeit bei der Aktion Mensch. Sie entwickeln mit dem Handelsblatt das jährlich veröffentlichte Inklusionsbarometer. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen im Laufe der Sendung. Aber wie verlief denn überhaupt Ihre Arbeitssuche nach dem Studium?
Ja, ich kann vielleicht noch mal kurz sagen, ich habe eine Gehbehinderung mit einer Spastik, dass man das so ein bisschen einordnen kann. Probleme auch mit dem zum Beispiel Schreiben, was natürlich durch den Computer jetzt weniger ein Problem ist. Ich habe studiert und habe dann nach dem Studium, habe im Studium auch diverse Praktika gemacht, hatte ein Praktikum im in der Europäischen Kommission und dann war ich erstmal arbeitslos, was für mich sehr frustrierend war, weil ich einfach auch durch mehrere Stipendien, weil ich gesehen habe, was meine nicht behinderten Freundinnen und Freunde für Jobs bekommen haben und ich stand dann erstmal da. Ich habe dann glücklicherweise eine Stelle gefunden. Also ich war 5 Monate arbeitslos und dann hat man mir bei der beim Arbeitsamt damals noch, Agentur für Arbeit heute gesagt, ja, das war doch nicht lang. Inzwischen weiß ich auch aus der Erfahrung, dass es viele Menschen gibt, die deutlich länger suchen. Das ist auch durch unsere Studie belegt und viel mehr Bewerbungen schreiben müssen. Also ich war dann noch schnell drin, habe dann in einem Projekt gearbeitet zur Begleitung und Beratung behinderter Existenzgründerinnen in Dortmund und dann anschließend bei einem Bundestagsabgeordneten, der zu dem Zeitpunkt behindertenpolitischer Sprecher war und dann bei der Lebenshilfe. Ich habe aber in diesen ersten 10 Jahren immer nur Teilzeit gearbeitet, meistens mit wirklich nur 50%, was ich nicht wollte und habe mich dann viel ehrenamtlich engagiert, was mir sicher geholfen hat, dann auch weitere Jobs zu finden oder dann im Endeffekt auch diese Stelle bei Aktion Mensch zu bekommen. Aber das war eben das, was dann nicht so funktioniert hat, was ich natürlich auf mein ganzes weiteres Leben, ich brauche nicht drüber reden, über Rente und was mir einfach fehlt dann. Also und was mir auch gefehlt hat, dahin zu kommen. Und für mich ist durch diese Schwierigkeit das Thema Inklusion im Arbeitsleben mein Steckenpferd und mein Thema geworden quasi.
Genau, deswegen sind Sie auch hier deswegen und können auch hier, ganz genau. viel darüber erzählen im Laufe der Sendung. Herr Dusel, wie sieht es bei Ihnen aus? Als Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung kennen Sie die Problematik, auch aus persönlicher Erfahrung mit einer starken Sehbehinderung. Welche Hürden mussten Sie meistern auf dem Weg in den Beruf?
Naja, ich habe das in etwa so erlebt, wie es eben beschrieben wurde. Ich habe Jura studiert, bin also Jurist. Nach dem 2. Staatsexamen habe ich dann auch ziemlich lange nach einem Job gesucht und bin halt auch auf diese Vorurteile und auf diese Stereotype getroffen. Ne? Menschen mit Behinderung seien nicht so leistungsfähig, seien häufig krank. Man könne sie, wenn man sie einmal eingestellt habe, nicht kündigen. Das ist natürlich alles Quatsch und alles falsch. Und diese Vorurteile, die waren dann 1995, 96, als ich dann sozusagen eingestiegen bin ins Berufsleben da. Und die sind heute zum Teil immer noch da. Und das hat einfach damit zu tun, dass Menschen mit und ohne Behinderung viel zu selten sich begegnen. Und so entstehen eben diese Vorurteile. Ich habe dann irgendwann tatsächlich einen Job bekommen. Ich wollte auch immer im Bereich des Sozialrechts dann arbeiten. Und ich habe mein ganzes berufliches Leben eigentlich dann immer mit dem Thema Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu tun gehabt, obwohl ich das eigentlich gar nicht so auf dem Plan hatte. Aber es war tatsächlich so. Und die Teilhabe am Arbeitsleben war da so ein Kernbereich, in dem ich gearbeitet habe. Und ich sehe da auch eine große, ja, will nicht sagen eine Verpflichtung, aber natürlich auch den Wunsch, ein bisschen was dazu beizutragen, dass Menschen mit Behinderung ihr verbrieftes Recht, nämlich teilzuhaben, auch am Arbeitsleben, dass sie das einlösen können, dass sie dieses Recht nicht nur auf dem Papier haben, sondern dass sie es leben können. Da kommen wir sicher noch drauf, weil ich ja das Thema der Inklusion, die ja im Grunde das Betriebssystem von der Demokratie ist, sehr stark eben auch mit unserem demokratischen Anspruch verknüpfe.
Genau, das werden wir noch gucken, wie weit das alles gediehen ist. Inklusionsbarometer ist ein Stichwort. Aber jetzt wollen wir erst noch Frau Krämer zu Wort kommen lassen, Projektmanagerin und IT-Trainerin. Frau Krämer, Sie haben 2011 das Netzwerk Inklusion Frankfurt gegründet und bevor Sie dann 2015 bundesweit an den Start gegangen sind als Vorsitzende dieses Netzwerks. Dahinter steht aber auch eine ganz persönliche Geschichte. Vielleicht können Sie uns die kurz erzählen.
Ja, guten Morgen zusammen nochmal. Ja, meine persönliche Geschichte ist, dass ich eine Tochter habe, die heute mittlerweile 19 Jahre alt ist, die Janika. Und als wir 2011 für sie eine Schule suchten, war ich noch sehr naiv in der Inklusion unterwegs und dachte, ach wie toll, die UN-Behindertenrechtskonvention ist ja schon 2 Jahre alt, endlich sind wir mal zur rechten Zeit am Start und dürften ja jetzt sicherlich keine großen Probleme haben, wenn das Ganze schon ein paar Jahre existiert und sind dann eben mit der schulischen Inklusion so vor die Wand gefahren worden, dass wir sehr überrascht waren, uns bis zum Kultusministerium beschweren zu müssen, um für unsere Tochter die Inklusion in einer Regelschule umsetzen zu können. Bei unserer Tochter muss man wissen, dass sie schon eine sehr umfassende Behinderung hat, aber geistig fit ist. Sie steuert einen Sprachcomputer über ihre Augen. Und wenn Sie ein Kind haben, das geistig fit ist, aber motorisch sehr eingeschränkt, dann ist generell die Auswahl an Möglichkeiten sehr eingeschränkt. Dann sind auch Menschen, die sich damit beschäftigen wollen, sehr ideenlos. Und da würde ich mir generell natürlich wünschen, dass man erstmal sagt, was geht denn, was können wir denn machen? Und dann probiert man das Ganze erstmal aus. Das ist ja so das Steckenpferd oder der Wunschspruch der Inklusion. Komm doch mal rein, wir gucken mal, was machen wir das Beste draus.
Genau, Ihnen haben wir ja auch den Inklusionssong zu verdanken, den wir vorhin gehört haben, den Sie gemeinsam mit der Band Blind Foundation 2013 gemacht haben. Ist schon also eine Weile her. Da heißt es, Inklusion nimmt uns in unseren Stärken wahr, nur Inklusion kommt mit den Unterschieden klar. Inklusion, sie nimmt uns mit, lässt keinen stehen. Wie gesagt, von 2013 der Song, war die besungene Inklusion damals noch mehr Zukunftsmusik als heute?
Ja, ich hatte den Eindruck, dass das sehr Zukunftsmusik war und dass man den Begriff Inklusion schon immer gerne auch mit dem Synonym Illusion gleichgestellt hat und all die Bemühungen in der Inklusion doch als ideologisch verklärte Idee abgetan hat. Damals, glaube ich, brauchten wir erst noch die Veränderungen im Schulsystem und in den Schulgesetzen etc., aber wenn wir uns das heute angucken, wie wir als Aktivisten den Eindruck haben, dass die Inklusion mehr und mehr auch wieder zurückgedrängt wird, dass es wieder mehr Förderschulen gibt, die gebaut werden, dass wieder mehr separiert wird, dann macht uns das natürlich schon sehr besorgt. Hätten Sie mich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gefragt, gut, da war gerade Corona, war auch eine schlechte Zeit, aber so just vor Corona hätte ich gesagt, naja, es läuft schleppend, aber immerhin läuft es einigermaßen. Und dennoch müssen wir uns natürlich klar machen, dass die Bundesregierung zum zweiten Mal gerügt worden ist von der Staatengemeinschaft, was die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf allen Ebenen angeht. Und da kann man nicht sagen, dass das damals besser oder schlechter war als heute. Damals waren die Anfänge, da hat man noch ein bisschen mehr Verständnis dafür gehabt, wenn Dinge nicht laufen. Und heute muss man einfach sagen, auch als behinderter Mensch darf man sich eigentlich selbstbewusster hinstellen und seine Rechte einfordern. Und dann werden wir alle feststellen, das habe ich auch jetzt mit meiner Tochter durchgemacht, die eigentlich die Schule beendet hat und dann in die Arbeitswelt übergehen wollte, dass selbst bestehende Rechtsprechung nicht ausreicht, um die Rechte von Menschen mit Behinderungen durchzusetzen. Und das finde ich schon für unser Land schon streckenweise auch eine Schande. Und das haben ja der Herr Dusel und die Frau Gresskamp auch schon angerissen. Egal wie gut du qualifiziert bist, das heißt noch lange nicht, dass das für dich ganz problemlos läuft, auch wenn es eine UN-Behindertenrechtskonvention seit 15 Jahren gibt.
Ja, Frau Gresskamp.
Ich wollte mal ganz kurz darauf eingehen, was Sie erzählt haben, Frau Krämer, über Ihre Tochter. Das Problem ist einfach, dass man den Menschen auch nichts zutraut. Also, dass man ständig unterschätzt wird und auch das, was man kann, unterschätzt wird. Bei vielen, vor allem bei den Menschen, die eine sichtbare Behinderung haben, sei es entweder eine Körperbehinderung oder auch die eine Sinnesbehinderung haben, also die zum Beispiel jetzt blind sind, sehbehindert oder gehörlos. Und das ist eben auch das große Problem. Und da stoßen wir auf Hürden, die wir uns manchmal nicht erklären können. Also die Arbeitgeber sagen dann zwar auch, ja, ich suche Menschen mit Behinderung, ich finde keinen. Und die Menschen mit Behinderung sagen, ich finde keinen Job. Und dazwischen ist irgendwie wie ein schwarzes Loch, wo alles verschwindet und wo wir nicht wissen, wie wir das auflösen können. Und da sind aber auch die Vorurteile, glaube ich, gerade gegenüber Menschen, die eine stark sichtbare Behinderung haben, auch noch einfach da.
Ja, ja, und deswegen, wenn ich da sagen darf, ist es so wichtig, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zur Schule gehen, damit nämlich gerade nicht behinderte Kinder lernen, dass es vielleicht jemand gibt, der im Rollstuhl sitzt, aber super in Mathe ist, oder dass jemand vielleicht, also bei mir war es zumindest so, mit mir konnte man echt nicht gut Fußball spielen, ne? Ich bin mittlerweile blind, aber die Leute haben halt mitbekommen, der schafft sein Abi, und ich weiß, dass die Leute, die dann mit mir Abitur gemacht haben, also wirklich mal einen kennengelernt haben mit einer Beeinträchtigung, und dann später Personalverantwortung übernommen haben, weil sie halt den Betrieb der Eltern übernommen haben oder weil sie im Unternehmen Personalverantwortung übertragen bekommen haben, die stellen auch Menschen mit Schwerbehinderung ein, weil sie konkret sich jemanden vorstellen und raus sind aus dieser defizitären Betrachtungsweise, also aus Unsicherheit immer zu gucken, was da nie so gut funktioniert, und anders gelernt haben, damit umzugehen. Deswegen strahlt dieses gemeinsame Lernen, das gemeinsam zur Schule gehen, unglaublich in die Gesellschaft aus. Aber mir ist wichtig, wenn ich das sagen darf, dass wir eben das Thema Inklusion nicht nur im Bildungsbereich diskutieren, weil von den 13 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen werden nur 3% mit ihrer Behinderung geboren, so wie ich beispielsweise. Das heißt, mehr als 95% erwerben ihre Behinderung im Laufe des Lebens und zwar nachdem sie zur Schule gegangen sind. Das heißt, für die allermeisten Menschen mit Behinderungen spielt das Thema des gemeinsamen Lernen gar nicht so eine große Rolle, obwohl es sehr wichtig ist, weil sie einfach zum Zeitpunkt, als sie zur Schule gegangen sind, keine Behinderung hatten. Die haben sie dann mit 25 gekriegt, vielleicht durch einen Verkehrsunfall oder mit 45 durch eine Krebserkrankung oder mit 60 durch einen Schlaganfall. Das heißt, es ist natürlich absolut wichtig, dass wir gemeinsam zur Schule gehen, das habe ich ja gesagt, aber wenn wir den Fokus bei der Inklusion nur aufs gemeinsame Lernen richten, dann springen wir wirklich zu kurz. Und deswegen ist es gut, dass Sie heute das Thema Teilhabe am Arbeitsleben nutzen. Mir geht es auch da, über das Thema Wohnen zu sprechen und über das Thema Zugang zum Gesundheitssystem. Das machen wir sicherlich noch.
Genau, das sind auch noch Baustellen, ja, die ganz wichtig
nur,
sind.
Ich finde das
genau, nur
ganz wichtig, weil wir oftmals, wenn man so auf der Straße fragt, was hältst du von Inklusion? Und dann hätten wahrscheinlich vor 15 Jahren die Leute noch gesagt, ja, ich bin auch gegen Atomkraft. Mittlerweile sagen die, ach, das ist doch das gemeinsame Lernen. Genau. Ja, das ist es auch, aber eben viel, viel mehr.
Das gemeinsame Lernen und auch beide Seiten lernen im Umgang miteinander und die Sensibilität steigt, wenn man die Begegnung hat mit Menschen mit Behinderung, ob in der Schule oder im Arbeitsleben. Und wir wollen natürlich auch gucken, wie ist der allgemeine Stand und was sagt das Inklusionsbarometer. Aber jetzt möchte ich doch die Gelegenheit nutzen, unseren ersten Hörer zu begrüßen. Das ist Sebastian Fischer aus München, ruft er an. Schönen guten Morgen, Herr Fischer.
Guten Morgen. Ich grüße Sie in die Sendung hinein.
Ja, schön, dass Sie sich melden. Und Sie haben auch einen ganz bestimmten Blickwinkel auf das Thema.
Ja, ich bin augenerkrankt durch Retinitis pigmentosa. Das führt dazu, dass man im Laufe seines Lebens erblindet. Ich bin mit 55 erblindet und habe dann die blindentechnische Grundausbildung gemacht, um weiter berufstätig zu sein. Ich bin Diplom-Informatiker und habe jetzt 31 Jahre gearbeitet. Dort habe ich dann festgestellt, dass diese Grundreha, die ein Jahr dauert, für Akademiker überhaupt nicht passt. Ich hatte 4 Reha-Berater von der Rentenversicherung. Keiner hat sich tatsächlich gekümmert. Denen war das egal, denen war das eine fremde Welt. Und dann habe ich wieder bei meinem Arbeitgeber angefangen und der war dann nicht mehr willens, obwohl es eine große Firma war, mit 1500 Beschäftigten mir einen Arbeitsplatz anzubieten, der digital barrierefrei ist. Und der größte Problem war für mich, dass zum Beispiel kein Präventionsverfahren gemacht wurde. Und da gibt es leider ein großes Defizit in der Gesetzgebung. Es gibt keine Strafen.
Mhm. Das möchte ich gleich zum Anlass nehmen. Es ist eine Geschichte, die möchte kein Mensch erleben, glaube ich mal. Und Herr Duse, wenn Sie das hören, was löst das aus? Also wie kann Herr Fischer ist wahrscheinlich ein Beispiel, was nicht ganz allein ist in dieser
Welt.
Das
ist ein bitterer Befund und zeigt, dass der Arbeitgeber offensichtlich neben Fragen der Fairness auch betriebswirtschaftlich ziemlich falsch gewickelt ist. Weil Herr Fischer ist ja sehr, sehr gut qualifiziert. Wir suchen Fachkräfte ohne Ende. Ich gehe mal davon aus, dass auch Ihr Arbeitgeber Ihr ehemaliger Fachkräfte sucht. Jetzt ist jemand da mit einer großen Erfahrung. Und was Sie ansprechen, ist tatsächlich das betriebliche Eingliederungsmanagement. Jetzt wird es sehr komplex, aber tatsächlich gibt es dazu keine Strafen. Aber ich will noch mal sagen, unabhängig davon, dass es sozusagen rechtlich problematisch ist, was da passiert ist, zeigt eigentlich der ehemalige Arbeitgeber, dass er nicht state of the art ist, weil es viele, viele Fachkräfte gibt, die Jobs suchen und tatsächlich dann auf diese Barrieren stoßen. Ich kann ziemlich gut nachvollziehen, dass Sie da sehr frustriert sind und ich kann Ihnen nur empfehlen, sich beispielsweise, wenn Sie in München sind, mal mit dem Integrationsamt in Verbindung zu setzen, um mal zu gucken, was da vielleicht noch geht. Und ich bin mir ziemlich sicher, gerade in München und Umgebung, wo die Leute wirklich gesucht werden, haben Sie vielleicht da ganz gute Chancen.
Das Stichwort würde ich gerne aufgreifen mit keine Strafen. Warum gibt es das eigentlich nicht? Wieso kann man Menschen nicht dazu verpflichten, gut qualifizierte Menschen auch mit Behinderung einzustellen?
Naja, weil wir sozusagen die Unternehmen zwar schon motivieren über die Ausgleichsabgabe, aber weil wir nur in Extremfällen, das war zumindest bis vor 2 Jahren so, auch mit Ordnungswidrigkeitsverfahren agieren können. Es geht ja darum, Leute auch zu überzeugen. Aber mein Punkt ist wirklich der, auch an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nochmal zu appellieren. Es ist total absurd. Wir sind auf der einen Seite auf der Suche nach Fachkräften und nach Arbeitskräften. Und wenn Sie sich jetzt beispielsweise die Gruppen der arbeitslosen Menschen anschauen, dann ist die Gruppe der der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen deutlich besser qualifiziert als die Gruppe der arbeitslosen nicht behinderten Menschen. Und das passt doch in irgendeiner Weise nicht zusammen. Auf der einen Seite suchen wir, also suchen die Unternehmen nach Fachkräften, nach Arbeitskräften. Auf der anderen Seite gibt es da dieses Potenzial, ungefähr 170.000 Menschen mit Schwerbehinderung, die arbeitslos sind. Und da findet das Matching nicht statt. Und das hat weniger, glaube ich, sozusagen auch mit Förderungen und Fördermitteln zu tun, sondern das hat immer noch mit diesen Vorurteilen und immer noch mit diesen ja völlig falschen Vorstellungen zu tun, dass beispielsweise, das ist immer das Argument, das ich dann höre, ja, wenn du jemanden einstellst, kriegst du nicht mehr los. Und das ist deswegen falsch, weil man einfach durch einen einfachen Blick in Statistiken sehen kann, dass in mehr als 80% der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung, es geht jetzt um den Kündigungsschutz, dass die Integrationsämter diesem Antrag zustimmen, weil die Kündigung nicht im Zusammenhang mit der Behinderung steht. Also es ist da sehr, sehr viel Unwissenheit da. Und deswegen haben wir dieses Problem noch.
Herr Fischer, Frau Krämer.
Wenn ich mich telefonisch auch noch mal dazwischen grätschen darf. Ich finde ja, das eine ist, dass wir feststellen, wir haben Fachkräftemangel und es wäre ja schön, es kämen mehr Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt und dass da viel Unwissenheit oder Vorurteile herrschen. Das andere ist, dass wir aber ja auch feststellen, dass in der Praxis einfach die Personen, die handelnd sind und die in den Trägern, in den Instituten wie einer Arbeitsagentur, Bundesagentur für Arbeit arbeiten, dass die auch keine Ahnung haben und dementsprechend die Arbeitgeberinnen nicht vernünftig informieren können. Ich erinnere noch gern daran, wir haben jetzt seit 2018 das Budget für Arbeit. Wir haben seit 2020 das Budget für Ausbildung. Die Bundesagentur für Arbeit ist Träger dieses Budgets für Ausbildung.
Also, und ich bin die jahrelang angegangen. Ich muss Sie da leider unterbrechen, Frau Krämer, weil wir gleich die Nachrichten haben. Über die ganzen Budgets wollen wir auch gleich weiterreden. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Fischer und drücke ihm die Daumen, dass er über Reha-Berater oder andere doch noch einen Weg findet zurück ins Arbeitsleben, weil ja, wie gesagt, gut qualifizierte Menschen auch mit Behinderung dringend gesucht werden. Und Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 446 44464 oder eine Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Mittendrin oder ausgegrenzt, Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt, unser Thema. Die Agenda widmet sich weiter dem Thema mittendrin oder ausgegrenzt, Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt. Wir schauen weiter, was sich da tut oder auch nicht tut, um hier für mehr Inklusion zu sorgen. Was bewirken die vielen Gesetze und Initiativen in diese Richtung? Wie ist die Arbeitssituation diesseits und jenseits der Werkstätten für Menschen mit Behinderung? Wo liegen die Hürden? Wo sind welche Erfolge vielleicht auch sichtbar? Wenn Sie damit persönliche Erfahrung haben als betroffene Person, dann rufen Sie gerne an, auch als Angehörige, als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber oder auch Fragen haben. Melden Sie sich unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und wir diskutieren weiter mit Dagmar Greskamp, Referentin für Inklusion und Arbeit bei Aktion Mensch, mit Alexandra Krämer, Vorsitzende vom Netzwerk Inklusion Deutschland e.V. und mit Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Und wir haben schon ganz viele Reaktionen gehört. Wir haben auch eben schon von Frau Krämer das Stichwort Budget für Arbeit gehört und einige andere. Da wollen wir im Laufe der Sendung auch noch weiter drauf eingehen. Aber an dieser Stelle möchte ich schon auch noch einige Mails von Hörern, die sich an der Diskussion beteiligen, mit einfließen lassen. Hier kommt zum Beispiel ein Zitat von einer Hörerin, sie schreibt: Ich bin schwerst mehrfach behindert und habe als hochqualifizierte studierte Diplomübersetzerin keine Arbeit gefunden. Häufig höre ich dann von Sehenden, es wird doch so viel für Behinderte getan und wer sich etwas bemüht, findet auch eine Stelle. Frau Greskamp, ist das etwas, was Sie auch hören?
Ja, ich glaube, also mir hat das noch nie so direkt jemand gesagt, aber man spürt es natürlich und da verkennen die Menschen eben die Diskriminierung, die Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt begegnen. Und das sehen wir auch am Inklusionsbarometer Arbeit an unserer Studie, die wir zusammen mit dem Handelsblatt Research Institut jährlich durchführen seit 2013. Da ermitteln wir das sogenannte Lage- und auch das Klimabarometer. Klimabarometer ist eine Umfrage, die haben wir im letzten Jahr jetzt nicht gemacht. Wir haben nur das Lagebarometer ermittelt, indem wir die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit und der Inklusionsämter in ein Verhältnis zueinander setzen. Da sieht man, dass wir eine leichte Verbesserung haben. Aber wir wissen eben im Moment auch, dass es gerade, auch gerade mit den Arbeitslosenzahlen, wieder aufwärts geht. Also wir hatten im Durchschnitt des Jahres 2022, weil wir immer die Durchschnittszahlen der kompletten Jahre nehmen, hatten wir 163.507 arbeitslose Menschen mit Behinderung. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn man bedenkt, wir haben 1,14 Millionen Beschäftigte in den Betrieben, die unter die Beschäftigungspflicht fallen, also die, die beschäftigen müssen. Es sind aber immer noch 45.000 Unternehmen, die keinen einzigen Menschen mit Behinderung beschäftigen in Deutschland. Und wir haben insgesamt eine Zahl von 3,1 Millionen Menschen zwischen 15 und 45, die im erwerbsfähigen Alter sind. Und von der Hälfte von diesen Menschen, über der Hälfte, wissen wir nicht, wo die verbleiben. Da wird ein Teil sicher schon in Rente sein und ein Teil auch noch in der Ausbildung. Aber wir haben ja eben auch von Herrn Dusel gehört, die meisten Behinderungen entstehen im Laufe des Lebens. Wo verschwinden all diese Menschen hin? Wir haben jetzt gerade die Geschichte von Herrn Fischer gehört und da wundert man sich dann natürlich nicht, dass diese Menschen dann Arbeit suchen werden. Und sie suchen eben auch, die Arbeitslosenquote ist doppelt so hoch mit 10,8%. Und die Menschen mit Behinderung suchen ein ganzes Jahr. Ich weiß, viele suchen 2, 3 Jahre oder länger und geben es häufig auch auf. Und wir wissen dann nicht, wo die verbleiben.
Da könnte man ja denken, aufgrund des Fachkräftemangels aktuell dürften die Chancen sich verbessern.
Das sollte man meinen, dass es das tut. Und ich denke, es haben auch schon viele Unternehmen erkannt. Man sieht zum Beispiel bei den Unternehmen, die nicht unter die Beschäftigungspflicht fallen, die haben im Zeitraum von 2015 bis 2020 die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung um 33% gesteigert. Bei allen anderen Unternehmen waren es nur 7%. Und da sieht man, dass auch gerade in diesen kleinen Betrieben Inklusion sehr gut möglich ist, wenn eben die Unterstützung da ist. Und die haben halt wirklich, sage ich mal, Not. Die haben Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Aber es ist immer noch ein, ich nenne es ein zähes Geschäft, das Inklusion am Arbeitsmarkt. Ich beschäftige mich da jetzt schon lange mit und es ist sehr viel Aufklärungsarbeit, die man gestalten muss. Und es ist auch so, dass viele, es gibt die Vorteile, aber es gibt auch oft das Wissen nicht über die Unterstützungsmöglichkeiten. Und da sind zum Beispiel jetzt die einheitlichen Ansprechstellen entstanden, die seit 2 Jahren am Start sind, die Unternehmen beraten.
Was sind das für Stellen?
Das sind Stellen, die häufig bei den Inklusionsämtern angesiedelt sind, gibt aber auch andere Träger, die unabhängig die Arbeitgeber beraten und ihnen auch so eine Art, soll man sagen, One-Stop-Shop bieten. Also die bekommen Beratung und Begleitung aus einer Hand. Und es gab da inzwischen schon mehr als 10.000 Anfragen und die werden sehr gut angenommen, weil die Arbeitgeber auch seit Jahren gefordert haben, wir brauchen eine Stelle. Ich muss dahin gehen. Es ist ja auch ein Unterschied, je nachdem, aus was für einer Situation kommt, welcher Träger ist überhaupt zuständig, wo muss ich überhaupt hingehen. Das ist auch für Menschen mit Behinderung schwierig, ehrlich gesagt. Also es ist auch nicht so einfach zu gucken, wo bekomme ich eigentlich Unterstützung. Und diese Stellen, man findet die auch im Internet, da kann man über seine Postleitzahl suchen und die bieten eben diese Beratung an. Und das läuft inzwischen schon sehr erfolgreich. Also erhoffen wir uns schon was von.
Ja, und ich würde mir wünschen, dass diese Stellen nicht nur beraten, das ist sozusagen ja der Anspruch, den jetzt auch über das Gesetz zur Stärkung des inklusiven Arbeitsmarktes entstanden ist. Ich hatte da mehr gefordert, das will ich auch deutlich sagen, weil die Unternehmen nicht nur Beratung brauchen, sie brauchen auch eine Entscheidung. Mhm. Und das ist nämlich genau das Problem in Deutschland, dass wir es unglaublich kompliziert machen. Wir sind immer sehr, sehr gut darin, Dinge kompliziert zu machen.
Ja, das stimmt.
Wir haben meistens gerade im Bereich der Rehabilitation eine Menge von zuständigen Trägern, also Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Rentenversicherung, teilweise auch die Integrationsämter, teilweise die gesetzliche Unfallversicherung. Und diese Reha-Träger, die prüfen meistens ihre Unzuständigkeit und nicht so sehr ihre Zuständigkeit. Deswegen hatte ich gefordert in diesem Gesetzgebungsverfahren, dass wir eben nicht nur einheitliche Ansprechstellen haben, sondern dass es wirklich eine Stelle gibt, die entscheidet. Also dass ein Arbeitgeber weiß, okay, ich bekomme eben Leistungen, beispielsweise Lohnkostenzuschüsse, Minderleistungsausgleiche, was auch immer, und zwar aus einer Hand. Das ist nämlich in Deutschland, glaube ich, ein Problem. Und das zweite Problem, das will ich aber auch sagen, und da hat sich dann tatsächlich was getan, ist, dass wir die Unternehmen, die trotz Beschäftigungspflicht keinen einzigen Menschen mit Behinderungen beschäftigen, das sind nämlich die 25%, von denen Sie, Frau Hinrichs, am Anfang gesprochen haben. 25% aller beschäftigungspflichtigen Unternehmen in Deutschland beschäftigen nicht mal einen einzigen Menschen mit Behinderungen. Das ist völlig inakzeptabel. Ich habe immer gesagt, ich habe null Verständnis für Nullbeschäftiger. Und deswegen haben wir da, das war mein Vorschlag, der hat sich durchgesetzt, die Ausgleichsabgabe verdoppelt, weil wir müssen uns an die Regeln halten, die wir uns gegeben haben. Und um die Zahlen mal klar zu kriegen, weil das ist wirklich ein Armutszeugnis zum Teil, 60% der Unternehmen in Deutschland, der privaten Unternehmen, schaffen nicht die 5%-Quote. Bei den öffentlichen ist es besser, da ist es umgekehrt. 60% der öffentlichen Arbeitgeber schaffen das. Aber nochmal, ein Viertel aller beschäftigungspflichtigen Unternehmen, trotz Fachkräftemangel, trotz Arbeitskräftemangel, trotz Unterstützung, trotz Informationskampagnen, stellen keinen einzigen Menschen mit Behinderung ein. Darüber müssen wir reden. Und der zweite Punkt, den ich aber auch noch sagen will, ist, es ist ja so, dass Menschen mit Behinderung sich nicht unbedingt als autonome Kunden auf dem Arbeitsmarkt bewegen können. Wenn sie endlich mal einen Arbeitgeber gefunden haben, der sie einstellt und sie müssen vielleicht mit einer Mobilitätseinschränkung umziehen und müssen in eine Stadt ziehen und sie finden keine barrierefreie und bezahlbare Wohnung. Oder sie finden die, weil sie richtig Glück gehabt haben. Sie kommen aber mit dem ÖPNV nicht zu ihrer Arbeitsstelle, dann haben sie auch verloren. Das heißt, wir müssen diesen Begriff der Inklusion nochmal einfach weiterfassen.
Das heißt, das betrifft auch schon den Weg zur Arbeit, die Möglichkeit, eine angemessene Wohnung zu finden.
Frau Hinrichs, Sie können sich das, oder auch die Hörerinnen und Hörer, Sie können sich das bitte einfach mal vorstellen. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel mit dem Rollstuhl. Stellen Sie sich vor, Sie sind ab jetzt auf einen Rollstuhl angewiesen. Ab jetzt. Die Hörerinnen und Hörer, ab jetzt. Und dann beantworten Sie sich die Fragen. Kommen Sie noch in Ihre Wohnung rein oder nicht? Kommen Sie noch in die Wohnung Ihrer Freundinnen und Freunde rein, um da vielleicht auch mal Karten zu spielen, Wein zu trinken, Kaffee zu trinken oder nicht? Kommen Sie dann noch zu Ihrem Arbeitsplatz? Kommen Sie noch zu Ihrem Arzt, zu Ihrer Ärztin? Wie sieht es aus, wenn Sie ins Kino wollen, ins Restaurant oder ins Hotel? Und dann merken Sie, bei dem Thema Inklusion geht es um alle Lebensbereiche. Und wir haben in Deutschland tatsächlich da einen wirklichen Qualitätsproblem, weil wir sind immer noch der Meinung, wir tun hier was Nettes, wenn wir um Inklusion reden. Oder wir tun was Fürsorgliches, wenn wir über Barrierefreiheit reden. Nein, es geht um Menschenrechte. Es geht darum, dass Menschen mit Behinderung Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind und sie haben genau die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Sie können sie nur nicht nutzen, weil wir einfach die Infrastruktur so nicht haben. Da wird plötzlich klar, dass Inklusion eben viel mehr ist als nur nice to have, sondern es ist letztlich grundsätzlich für unsere Demokratie entscheidend. Und Sie merken ja auch, es gibt politische Kräfte, die das wieder in Frage stellen.
Genau, das ist wichtig, da diese Teilhabe zu ermöglichen. Und ich möchte an dieser Stelle Dirk Neumann begrüßen am Telefon. Er ist Bereichsleiter Arbeitsgestaltung im Vorstand der Industriegewerkschaft Metall. Schönen guten Morgen, Herr Neumann.
Ja, schönen guten Tag, Frau Hinrichs, und einen herzlichen Gruß in die Runde.
Ja, Herr Neumann, die IG Metall engagiert sich ja auch stark im Bereich der Inklusion. Es gibt IG Metall Behindertenvertreter, die sich speziell für die Belange der Menschen mit Behinderung in den Betrieben einsetzen. Wie ist in Ihrem Bereich jetzt aktuell die Lage? Wir haben jetzt von Herrn Dusel und von Frau Greskamp und Frau Kriemer gehört, dass so viele Hürden da sind. Wie sieht es in der Metallbranche aus für Menschen mit Behinderung?
Na gut, die Antwort fällt natürlich nicht so ganz einfach pauschal aus. Auch da muss man sehr differenziert hinschauen. Jetzt haben wir in der Industrie natürlich eine Situation, Metall und Elektro insbesondere, dass wir eine Struktur haben von überwiegend relativ großen Betrieben, teilweise Konzernstrukturen. Da haben wir den großen Vorteil, dass wir etablierte Mitbestimmungsgremien haben, neben den Betriebsräten, insbesondere die von Ihnen angesprochenen Schwerbehindertenvertretungen. Wo, das sind die klaren Befunde, wo wir Schwerbehindertenvertretungen haben, wo wir gute Mitbestimmung etabliert haben, da sind erstmal grundsätzlich Rahmenbedingungen besser. Aber vieles, was in der Diskussion bisher gesagt wurde, und ich greife da vielleicht mal direkt den letzten Beitrag von Herrn Dusel auf, diese Frage, die sich ein jeder und jede mal stellen müsste, komme ich noch in meine Wohnung rein, komme ich noch ins Kino, die muss man sich natürlich in der Arbeitswelt auch mal anschauen. Käme ich morgen zum Beispiel im Rollstuhl noch an meinen Arbeitsplatz? Und schon da sieht die Situation, je nachdem, wie groß, wie gesagt, der Betrieb ist, doch sehr unterschiedlich aus. Und wenn wir über Barrierefreiheit reden und wenn es die Initiative der Bundesregierung im Moment gibt, dort aktiv zu werden, dann vermissen wir doch ein wenig diesen Fokus auf die Arbeitswelt. Bei aller berechtigten Notwendigkeit für die Themen Wohnung, für die Themen Mobilität, Bewegen im öffentlichen Raum. Aber Barrierefreiheit und Inklusion darf natürlich, und darum reden wir ja heute miteinander, am Werktor, an den Betriebseingängen nicht Stopp machen. Und Die Situation, in der wir uns im Moment befinden, ist die, dass eben barrierefreie Arbeitsgestaltung oder auch nur barrierefreie Zugänge zum Arbeitsplatz erst dann angepackt werden müssen, wenn überhaupt Menschen mit Schwerbehinderung von einem Unternehmen beschäftigt werden. Das heißt, das ist eine Riesenhürde, weil dann müsste ich in dem Moment, wo ich vor der Entscheidung stehe, stelle ich schwerbehinderte Menschen ein oder nicht, erst dann möglicherweise anfangen, denen auch die Zugänge entsprechend zu ermöglichen zum Arbeitsplatz. Das geht los allein mit einer entsprechenden Toilette für zum Beispiel Personen, die an den Rollstuhl gebunden sind. Wo die im Betrieb nicht ist, müsste ich als Arbeitgeber dann erstmal anfangen, diese relativ banale Rahmenbedingungen zu schaffen, um diese Person einstellen zu können.
Ist das etwas, was die Arbeitgeber abschreckt? Ich muss jetzt bauliche Maßnahmen ergreifen, damit ich jemanden anstellen kann. Das ist mit Investitionen verbunden, mit einer großen Umstellung.
Also da gehe ich fest von aus, ja, das ist natürlich eine der zentralen Fragen. Wir haben ja viele andere Punkte schon gehört, die teile ich alle. Das Thema Vorurteil, Stereotype, die fehlende Erfahrung auch im Umgang, Unwissenheit über gewisse Rahmenbedingungen wie Kündigung etc. pp. Aber natürlich spielen da Kosten, Vorbehalte, ein möglicher finanzieller Aufwand, den ich übrigens häufig für vollkommen überschätzt halte, eine wesentliche Rolle. Und dann sind wir wieder in dem alten Dilemma, möglicherweise hilft nur sanfter Zwang, sanfter Druck, um da eben die Rahmenbedingungen auch tatsächlich zu verbessern.
Es braucht dann schon Änderungen.
Jetzt müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen, wenn ich mich da jetzt mal
genau.
Ich habe jetzt brav zugehört, jetzt muss ich dazu noch was sagen. Also ich bin immer wieder überrascht und deshalb müssen wir auch wirklich aufpassen, in welche Richtung wir diese Debatte leiten. Natürlich, wenn wir sagen, stellen wir uns vor, wir sind plötzlich per heute auf einen Rollstuhl angewiesen. Was habe ich dann vorzufinden in allen Bereichen des Lebens, von der Arbeit angefangen bis im Sozialbereich. Aber wenn wir uns angucken, wie viele Menschen sitzen denn tatsächlich in einem Rollstuhl, die eine Behinderung haben. Das ist ein Bruchteil der Menschen mit Behinderung. Und ich höre immer wieder aus der Arbeitswelt dieses Totschlagargument, ach du liebe Güte, wir müssen erstmal überall Barrieren freie Strukturen schaffen und erst wenn der Aufzug eingebaut ist und die Rampe vor der Haustür installiert ist, dann kann ich den ersten Menschen mit Behinderung, egal was der für eine Behinderung hat, ins Haus lassen. Das geht so nicht. Wir müssen uns angucken, was hat denn die Person für eine Behinderung? Natürlich ist es umso schwieriger. Ich habe selbst eine Tochter im Rollstuhl. Wir sitzen jetzt hier gerade in Holland. Da merke ich übrigens, wie angenehm das ist, weil die ja hier alle schon gar keinen Keller unter ihre Häuser bauen. Wir kommen hier barrierefrei bestens parat und ich habe mich lange Jahre gefragt, wie machen die das eigentlich? Ja, Kunststück. Wenn du so nah am Meer wohnst, dann machst du natürlich keinen Keller und deshalb sind die Häuser eben flach aufs Land gebaut. Sehr praktisch. Dann hast du natürlich in Zeiten von Inklusion und Barrierefreiheit nicht so viel zu tun. In Deutschland sieht das eben anders aus und trotzdem sollten wir uns, wenn ein Mensch mit Behinderung sich bewirbt, nicht erst sagen, ah, der könnte ja mit dem Rollstuhl kommen, das ist aber ganz, ganz schwierig. Also das können wir uns nicht antun. Und gleichzeitig, wenn wir bitte überlegen, dass wir Fachkräftemangel haben und wie langsam Deutschland sich bewegt in allen Bereichen, Tempolimit, Kinder, Armut etc., wie langsam wir uns bewegen, dann ist der Fachkräftemangel ist in den Unternehmen noch gar nicht bis ins Hirn vorgedrungen. Das wird jetzt langsam festgestellt, das wird jetzt noch mal 10 Jahre verwaltet und dann erst überlegt man sich, wenn schon alle Stricke gerissen sind und wir die Leute aus Kolumbien, Peru, Syrien und so weiter langsam hier integriert haben und hoffentlich in die Arbeitswelt transformiert haben, dann überlegen wir uns, ob doch noch ein Mensch mit Behinderung auch noch eine Chance bekommt. Das geht so nicht. Ja, wir müssen da wirklich ein bisschen aktiver bleiben und wir müssen vor allen Dingen die Reha-Beratung der Bundesagentur für Arbeit mal vernünftig schulen. Die haben nämlich auch zu großer Anzahl überhaupt keine Ahnung von den Behinderungen der Menschen, die vor ihnen sitzen. Und da wird nach Papier entschieden, ist das ein Kandidat für die Werkstatt oder für die, wie nennt sich das andere noch, gerade einen Begriff vergessen,
und für Inklusionsbetriebe und so weiter.
Inklusionsbetriebe, ja genau, nee, das ist dieses Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder der Aufbewahrungsbereich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es sich nennt. Aber sich den Menschen überhaupt mal kommen zu lassen und nicht nur nach Aktenlage zu entscheiden, das ist schon mal der erste Schritt. Das müsste eine Verpflichtung sein. Und dann muss man klären, was kannst du denn, was können wir denn überlegen? Und so eine Arbeitsagentur darf auch gerne mal kreativ werden. Wenn die Eltern und die Beratungsstellen nicht schon mit der perfekten Lösung für die Bundesagentur für Arbeit auf der Matte stehen, dann tut sich auf der Seite überhaupt gar nichts. Die Bundesregierung richtet ergänzende unabhängige Teilhabeberatung ein, die EuTBs. Wir haben über 700 in Deutschland. Wir haben jetzt die von Frau Gresskamp erwähnte EAA, die einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber. Aber das sind alles zahnlose Tiger, die wir eingerichtet haben, weil unsere Bürokratie so unverständlich ist für alle Beteiligten in Deutschland, dass wir anschließend Beratungsstellen einrichten müssen, um den Menschen zu helfen, da wieder Fuß zu fassen.
Um den Dschungel zu lichten. Ja, ich finde das ganz wichtig, dass Sie nochmal den Finger in die Wunde gelegt haben, auch auf die vielen Arten von Behinderungen, und die wir da nicht alle über einen Kamm geschoren werden dürfen. Man sagt, es geht immer nur um die Rollstuhlfahrer und da muss eine Rampe dahin und das entsprechende WC. Es gibt so eine Vielfalt an Behinderungen und auf die kann man ganz unterschiedlich eingehen und die Bedürfnisse sind unterschiedlich und auch die Anstrengungen, die Arbeitgeber vielleicht unternehmen müssen, um diese Personen anzustellen und den Gewinn, den sie vielleicht auch haben, weil sie, wie Sie gesagt haben, Frau Gresskamp, ja auch viele sehr hochqualifiziert sind. Ich möchte jetzt am Telefon Herrn Lemke begrüßen. Aus München ruft er an. Schönen guten Morgen, Herr Lemke.
Guten Morgen und erstmal Gruß an die wundervoll emotionale Rede meiner Vorrednerin. Kann ich nur vollkommen unterstreichen.
Ja, Sie können das unterstreichen, weil Sie das Thema auch berührt.
Sehr gut. Ich bin eine Fachkraft, die seit 10 Jahren im Rollstuhl sitzt und auch mal jetzt arbeitssuchend war vor 2 Jahren. Und da habe ich das festgestellt, wie schwierig es ist, so Fragen wie, was weiß ich, gibst du jetzt an in der Bewerbung, dass du im Rollstuhl sitzt? Habe ich am Anfang ganz offen und ehrlich gemacht, keine Einladung bekommen, dann das weggelassen, dann wurde ich eingeladen und ich bin, wie gesagt, eine sehr spezialisierte Fachkraft Vertrieb mit hoher Reisetätigkeit in der Medizintechnik. Also gesucht auf jeden Fall, aber die Einladung kam erst, als ich den Rollstuhl weggelassen habe und ich habe dann meine Arbeitgeber sozusagen frontal geschockt, wie ich da mit dem Rollstuhl angekommen bin. Und da gibt es welche, die sind dann wirklich schockiert oder haben immer das Problem, naja, wie werden wir denen denn los, falls es mal zu Problemen kommt. Hab das dann immer schön und brav erklärt, dass es überhaupt keine Probleme gibt in solchen Fällen. Und ich bin jetzt zum Glück bei einem wundervollen Arbeitgeber in Österreich gelandet, der da auch kein großes Geschiss drum macht. Ja? Und das größte Problem ist, wie Sie schon gesagt haben, dass Arbeitgeber einfach keine Erfahrung haben und immer Angstvorurteile haben. Es geht immer irgendwie. Ich reise um die Welt, ja, und da gibt es nicht überall rollstuhlgerechte Geschichten oder sonst irgendwas, aber irgendwie kriegt man das schon immer hin, ja. Und ja, ja, das manchmal, wollte ich nur sagen.
Ja. Manchmal hat man dann das Gefühl, man muss auswandern, aber das ist ja jetzt auch nicht immer die Lösung, ne?
Also genau, den Blick ja, in andere Länder kann man auf jeden Fall machen. Ja. Das wollen wir auch noch machen in der Sendung. Ich gratuliere Ihnen auf jeden Fall, Herr Lemke, dass Sie diese Möglichkeit gefunden haben und auch die Ausdauer hatten, da dran zu bleiben und diesen Arbeitsplatz gefunden zu haben.
Jetzt schauen Sie, ich habe seitdem ich am Rollstuhl, ich war ja nicht immer im Rollstuhl, so, und dann habe ich mir halt irgendwann gesagt, du hast jetzt 2 Möglichkeiten, entweder du wachst morgens auf und jammerst rum, ja, wie schlimm das alles ist, oder du findest dich einfach ab damit und machst das Beste draus. Und genau das mache ich und genau das strahle ich auch aus. Und so sind die Menschen, die mich treffen, halt durchaus verwundert. Und ich kriege auch manchmal blöde Fragen, wow, wie machst du das und so. Keine Ahnung, ich sehe das halt bei mir als normal. Gut, ich habe halt einen Rollstuhl, fertig ab und da gibt es kleine Probleme, aber die lassen sich immer irgendwie lösen.
Ja. Ja. Wenn man miteinander spricht, das ist eben das A und O, ja.
Genau.
Die Kommunikation ist ganz entscheidend, ja.
Genau. Aber leider ist es tatsächlich so, ich finde das großartig, also München ist hier wirklich
überprüfiert, ja,
in vielen Strichen. Das stimmt. Aber das ist vollkommen super und ich kann das gut nachvollziehen und wie schon gesagt, ich habe damals übrigens genau die gleichen Erfahrungen gemacht, natürlich, aber es geht darum, dass wir eben die Strukturen vorhalten, weil die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen etwa 50% höher ist als die ohne und auch die Menschen sind 50% länger arbeitslos. Und wir haben mehrere tausend Akademikerinnen und Akademiker mit Behinderung, die arbeitslos sind, keinen Job kriegen. Und ich finde, das ist Gaga im Grunde für ein Land, das auf Fachkräfte sozusagen fokussiert. Und da will ich schon mal was sagen. Also es braucht dann auch die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Genau, die wollen wir auch noch genauer analysieren. Ich muss ganz kurz, an dieser Stelle möchte ich auf die Uhr schauen und auch vielleicht ein Zitat, was ganz gut passt, weil wir ja auch noch Herrn Neumann in der Leitung haben von der IG Metall. Hier schreibt uns ein Hörer, ich bin gewählte Vertrauensperson für Behinderte und Gleichgestellte in unserem Betrieb. Auch wenn es viele gute Sätze gibt, leben die Betriebe nicht dieses Thema. Es werden lieber Strafen gezahlt, als die Behindertenquote zu erfüllen. Er fühlt sich eher um das da als anwesend als um das Gewissen der Betriebsleitung zu beruhigen, als ernst genommen zu werden. Und für viele Geschäftsführer sind Menschen mit einer Behinderung leider nur minderwertige Arbeiter, die nicht leistungsfähig sind. Also eine sehr, sehr traurige Schlussfolgerung, die da entstanden ist. Herr Neumann, Sie versuchen ja auch in Ihrer Branche für dieses Thema zu sensibilisieren. Ist das jemand, der hier geschrieben hat, der vielleicht vielen aus dem Herzen geschrieben hat?
Also sage ich gleich dazu. Ich würde nur ganz in aller Kürze nochmal reagieren auf Frau Krämer, weil ich glaube, wir haben gar nicht so einen Dissens, wie das eben rübergekommen ist. Aber natürlich ist für mich aus einer Perspektive der betrieblichen Interessensvertretung das Agieren von Arbeitgebern schon was, was ich im Fokus haben muss. Und da schließt ja auch die Frage per E-Mail ein Stück weit an. Und nochmal, es geht ja gar nicht darum, dass wir künstlich Barrieren aufbauen wollen. Im Gegenteil, es geht genau darum, diese Barrieren abzubauen. Und das, bin ich der festen Überzeugung, geht manchmal eben nur mit einem gewissen Druck. Und wenn ich jetzt ein Beispiel des Rollstuhls wähle, ist das halt ein relativ gängiges Beispiel. Aber natürlich teile ich da alles. Man muss sehr breit sich jeden Situation individuell anschauen. Das steht doch überhaupt nicht zur Debatte. Zu dieser konkreten Frage. Wie gesagt, das ist ja nichts, was wir leugnen können. Aber wir kämpfen dafür als IG Metall mit unseren Vertrauenspersonen, mit den Schwerbehindertenvertretern, dass genau diese Einstellung von Arbeitgebern zukünftig zumindest ein Stück weit zurückgefahren wird und mehr Menschen mit einer Behinderung eine echte Teilhabechance am Arbeitsmarkt bekommen, weil Mitleid brauchen die Menschen nicht.
Absolut nicht, das sehe ich genauso.
Fühlen Sie sich da gehört? Ist da die Stimme, wird die Stimme lauter? Oder sagen Sie, wie wir auch gehört haben, möglicherweise geht das Ganze eher ein bisschen zurück?
Ach naja, wir als IG Metall versuchen natürlich schon, dass die Stimme lauter wird. Wir bringen uns intensiv und aktiv ein. Wir sind seit 2016 anerkannter Behindertenverband. Das ist für eine Gewerkschaft auch nicht alltäglich gewesen. Das ist natürlich auch bei uns ein Prozess gewesen. Aber ist Ausdruck der festen Überzeugung, dass wir eben auch in einem inklusiven Gedanken natürlich die Interessensvertretung für alle Beschäftigten oder diejenigen, die eine Beschäftigung suchen, sein wollen, ganz gleich ob mit oder ohne Behinderung, aber eben als Behindertenverband, als IG Metall auch mit einem ganz speziellen Fokus uns einbringen, insbesondere in der Zivilgesellschaft und gegenüber der Politik und dem Gesetzgeber. Ja,
da drücken wir Ihnen die Daumen. Vielen Dank, Dirk Neumann, Bereichsleiter Arbeitsgestaltung, Vorstand der Industriegewerkschaft Metall. Und es gibt noch ganz viele Fragen und Anmerkungen von Hörerinnen und Hörern, auf die wir gleich nach den Nachrichten noch eingehen wollen. Und viele Bereiche, Bereich Werkstatt und wie bewirbt man sich, wo gibt es Anlaufstellen, mittendrin oder ausgegrenzt, Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt, unser Thema in der Agenda. Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen.
Deutschlandfunk Agenda.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und wir beleuchten weiterhin die Situation von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt, mittendrin oder ausgegrenzt, Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt. Sie nehmen wir in den Blick, Menschen aller Behinderungen, wir haben schon gehört, es gibt ganz vielfältige Behinderungen, teilweise sind sie sichtbar, manchmal sind sie nicht sichtbar. Probleme haben aber die meisten Menschen, einen Platz zu finden in der Arbeitswelt und wir diskutieren weiter mit Dagmar Grieskamp, Referentin für Inklusion und Arbeit bei Aktion Mensch, mit Alexandra Krämer, Vorsitzende Netzwerk Inklusion Deutschland e.V. und mit Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Und nach wie vor ist es uns wichtig, was sind Ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Thema aus ganz unterschiedlichen Perspektiven als Arbeitssuchende oder als Arbeitgeber. Vielleicht haben Sie besonders positive oder weniger positive Erfahrungen gemacht. Aber auch wenn Sie Fragen haben an unsere Fachleute, rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Wie gesagt, auch gerne mit Ihrer Telefonnummer, wenn Sie die haben, und können Sie dann auch zurückrufen. Es gibt so viele Fragen und so viele Anmerkungen von Hörerinnen und Hörer. Thorsten Better hat uns geschrieben und er hat seinen Zivildienst im Reha-Zentrum gemacht und schon früh jegliche Berührungsängste zum Thema Menschen mit Behinderung abgebaut. Wenn es überhaupt welche gab, in den letzten 2 Jahren war er intensiv auf Personalsuche, aber der Arbeitsmarkt war komplett leergefegt. Daraufhin hat er versucht, auf dem Arbeitsmarkt der Menschen mit Behinderung zu durchforsten und erfolglos. Nun fragt er, gibt es ein Portal, wie zum Beispiel Stepstone oder andere, die auf dieses Thema spezialisiert sind? Und wie können Menschen mit Behinderung inserieren? Und wo kann ich als Arbeitgeber diese Arbeitnehmer finden? Gibt es da etwas? Frau Grieskamp.
Ja, da gibt es durchaus sogar eine Jobbörse für Menschen mit Behinderung und eine Jobbörse, wo Menschen mit Behinderung, wo Unternehmen inserieren können, nämlich bei MyAbility. Die machen zum Beispiel auch so Coachings und Unterstützung für Unternehmen. Man muss auch immer, wenn man Menschen mit Behinderung sucht, bei der Agentur für Arbeit das auch ganz deutlich mit angeben. Es gibt dort spezielle Reha-Beratungsstellen und es gibt die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung in Bonn. Die haben ein Büro für behinderte Fach- und Führungskräfte. Dort können sich zum Beispiel Unternehmen melden, die Akademikerinnen und Akademiker mit Behinderung suchen. Da sieht man wieder dieses Matching-Problem, was wir angesprochen haben. Ansonsten, wir haben eine Publikation gemacht zusammen mit dem Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung hier am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und haben dort viele Tipps zusammengestellt, wo man suchen kann. Das findet man auf den Seiten von KOFA oder auch bei uns auf den inklusion.de, auf den Seiten von Aktion Mensch. Das ist manchmal nicht so einfach. Sie können auch versuchen, Praktika, das ist zum Beispiel auch so ein großes Problem, dass ich letztes Jahr viele Eltern getroffen habe und gesagt haben, ich finde kein Praktikum für meine Tochter, meinen Sohn mit Behinderung. Und da auch mal etwas anzubieten, auch vor Ort und auch mal an die Schulen zu gehen, an die Förderschulen zu gehen, um dort einen Anschluss zu finden.
Also es gibt viele Möglichkeiten, die wollen wir auch noch weiter vertiefen, wo man fündig werden kann, sowohl als Mensch mit Behinderung als auch als Arbeitgeber, der Interesse hat, solche Menschen einzustellen. Am Telefon begrüße ich jetzt Frau Strohwald aus Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Strohwald.
Guten Morgen, Strohwald. Grüße in die Runde.
Ja, schön, dass Sie dabei sind. Sie, wenn ich das richtig lese, wollen den Fokus auch auf die Werkstätten richten. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bereich, wo Menschen mit Behinderung beschäftigt sind.
Ich bin innerhalb der Familie Betreuerin und der Betreute arbeitet halt jetzt in der zweiten Behindertenwerkstatt, davor in einer anderen in Berlin. Ich rede über Berlin. Und jetzt arbeitet er der Betreute in einer Werkstatt für Recycling, also für Schrottrecycling. Das heißt, der Mann macht das, was wir alle uns jeden Tag auf die Fahne schreiben sollen. Der nimmt unsere alten Computer auseinander, unsere alten Telefone oder was auch immer und rettet Werkstoffe. Etwas, was ganz doll präsent ist. Aber wenn dann, also ich finde Werkstätten als solches per se erstmal nicht inklusiv, sondern ausgrenzend. Dann ist es so, wenn dann in dieser Werkstatt noch durch den begleitenden Dienst Fehler gemacht werden. Ich weiß, dass die, also zum Thema Bezahlung, aber auch zum Thema Fürsorge, Achtung auf den Menschen, dann geht das ziemlich nach hinten los. Und ich weiß, dass die Löhne in den Behindertenwerkstätten höchstrichterlich abgesegnet sind. Da kann man jetzt nicht mehr gegen vorgehen. Trotzdem verstoßen sie nach meinem ganz blanken Gefühl gegen das Menschenrecht. Wenn jemand 30 Stunden in der Woche arbeitet und dafür 128 Euro Lohn bekommt, das andere steckt sich die Werkstatt ein, die dann schlechten begleitenden Service anbietet, dann ist die Motivation bei den arbeitenden Menschen nicht gerade angestachelt. Mhm. Hinzu kommt, dass das habe ich jetzt erst erfahren. Es gibt ja sogenannte Aufstockbeträge. Diese Aufstockbeträge können gekürzt werden, wenn es zu viele Fehlzeiten sind. Diese Fehlzeiten setzen sich aber auch aus Urlaubstagen zusammen.
Also ganz viele Bereiche, wo Sie den Finger in die Wunde gelegt haben, wo wahrscheinlich akuter Handlungsbedarf ist. Und das passt auch, Frau Strohwald, zu Mails, die wir bekommen haben. Also wo eine Hörerin uns geschrieben hat, dass die Ausgrenzung in den Werkstätten für Behinderten oft schon passiert, dass sie gar keine Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, sondern lediglich in einem Beschäftigungsverhältnis stehen. Das heißt, dass sie keine Arbeitnehmerrechte haben und auch kein Gehalt in dem Sinne bekommen. Sie schreibt das, weil ihre Tochter mit einer schweren geistigen Behinderung jeden Tag in eine Werkstatt für Mensch mit Behinderung geht und dass die trägt damit natürlich auch zum Bruttosozialprodukt für namhafte mittelständische und Großunternehmen aus der Elektrobranche, aus der Autoindustrie und den Zuliefererbetrieben bei, verdient im Monat 116 Euro, ganz ähnlich, was Sie gesagt haben jetzt, Frau Strohwald. Und sie muss ihren Lebensunterhalt über die Grundsicherung bestreiten und für den Rest ihres Lebens wird sie auf den Sozialstaat angewiesen sein. Und das sind ja wirklich Hinweise, die ganz oft kommen. Herr Dusel, wenn Sie das hören, dieser Werkstattbereich, der steht ganz oft in der Kritik und das scheint nicht der Bereich zu sein, wo eine Inklusion, wie Sie sich das vielleicht vorstellen, so gelebt wird, wie es vielleicht gefordert wird, unter anderem in der Behindertenrechtskonvention.
Ja, genau. Obwohl die Werkstätten ja von sich behaupten, sie wären sozusagen der Ort der Inklusion, das ist tatsächlich nicht der Fall. Jetzt muss man aber der Fairness halber sagen, dass zum einen das auch nicht allgemeiner Arbeitsmarkt ist, sondern es ist eine Einrichtung der Rehabilitation. Ich will da gerne noch was zu sagen. Zum Zweiten ist es wie immer in Deutschland sehr, sehr kompliziert, weil in der Tat die Löhne sie nicht wertschätzen. Das sehe ich genauso. Ich setze mich dafür ein, dass Mindestlohn irgendwann mal bei rauskommt, weil die Leute gehen arbeiten und sie machen, wie Sie das auch gehört haben, teilweise auch Jobs bei großen Autofirmen und so weiter und so fort. Es gibt aber dann natürlich, das muss man auch dazu sagen, die Erwerbsminderungsrente nach 20 Jahren und zwar in einer Höhe, die man wahrscheinlich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt so nicht erwerben würde. Also ich finde, wir müssen dann schon sozusagen auch die, ich will nicht sagen positiven Aspekte, aber auch die Sicherungsaspekte in Werkstätten im Blick haben. Was mich allerdings sehr stört, und das will ich auch deutlich sagen, ist, dass der Job der Werkstatt ja eigentlich ist, Menschen fit zu machen für den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Genau.
Und wenn man sich dann anschaut, wie die Übergangsquote ist, nämlich dass sozusagen von 1000 Menschen, die mal in der Werkstatt sind, nur 3 aus der Werkstatt rauskommen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, da muss man sagen, dann ist dieses Konzept gescheitert. Warum das jetzt der Fall ist, da können wir, glaube ich, eine ganze Sendung drüber diskutieren. Aber in der Tat muss sich die Werkstatt verändern. Die Bundesregierung ist gerade dabei, das ist das eine. Und zum Zweiten will ich es aber auch nochmal deutlich sagen, es ist für mich entscheidend, dass Menschen Alternativen zur Werkstatt haben. Und unser System, und das geht dann auch ein bisschen an die Länder mit der Bildung, ist, dass Kinder mit Behinderungen, die auf Förderschulen sind, schon am Ende ihrer Förderschule ihre Betriebspraktikas in der Werkstatt machen. Und man sich dann natürlich nicht wundern muss, in Anführungsstrichen, wenn dann der Übergang in die Werkstatt funktioniert. Das heißt, wir brauchen systematische Veränderungen in dem Bereich. Und da haben die UN uns deutlich nochmal gesagt, als Bund, aber auch auf Länderebene, dass das große Versprechen der UN-Behindertenrechtskonvention, dass man nämlich sozusagen seinen Lebensunterhalt verdienen kann durch Arbeit in den Werkstätten, natürlich nicht erfüllt wird. Deswegen muss sich tatsächlich da was ändern.
Wir haben ungefähr 290.000 Menschen mit Behinderung in Werkstätten in Deutschland insgesamt. Und davon ist irgendwie 1%, also das ist diese Übergänge sind sehr gering.
Dafür 0,3%.
Ja, 0,3, noch weniger. Und es sind ungefähr 2.800, 900, die inzwischen mit einem Budget für Arbeit mal auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind. Das ist etwas, was der Mensch mit Behinderung selber beantragen kann. Aber das ist noch lange nicht so es ist noch lange nicht so viel, wie wir es gerne hätten.
Ja, also doch Ausbaubedarf auf jeden Fall.
Das ist eine komplexe Geschichte. Ich will aber nur, weil wir auch dazu neigen, und in der Bevölkerung zu glauben, dass alle Menschen mit Behinderungen in der Werkstatt arbeiten, nochmal die Zahlen kurz sagen. Rund 300.000 Menschen mit Behinderungen arbeiten in der Werkstatt. Rund 1,3 Millionen Menschen mit schweren Behinderungen arbeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und zeigen jeden Tag, dass sie einen guten Job machen. Und deswegen will ich es nochmal klar sagen, es gibt keinen einzigen Job in Deutschland, keinen einzigen, der nicht von einem Menschen mit einer schweren Behinderung sehr gut und erfolgreich ausgefüllt werden kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und wir müssen uns darauf fokussieren, sozusagen den allgemeinen Arbeitsmarkt zu stärken und dafür zu sorgen gleichzeitig, dass mehr Menschen aus den Werkstätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt kommen. Und das hat mit vielen Hemmnissen zu tun. Eine davon ist beispielsweise immer noch, dass die Leute stigmatisiert sind. Eine andere ist beispielsweise, dass die Nachteilsausgleiche, die Menschen in der Werkstatt eben bekommen, also ich spreche jetzt von der Erwerbsminderungsrente, dass sie die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eben nicht bekommen. Und das hindert viele Menschen, aus der Werkstatt zu gehen. Also es ist wie immer in Deutschland sehr kompliziert und ich finde, wir müssen es einfacher machen.
Genau, das also ist mein viel Anspruch. Entbürokratisierung, neue Gesetze möglicherweise und auch Sanktionen. Jemand, der das Ganze ohne Sanktionen, sondern eher mit Lust und Engagement betreibt, Menschen anzustellen mit Behinderung, ist Piet Hülsmann, den ich jetzt am Telefon begrüße. Er beschäftigt als Inhaber der Möbelschreinerei Stielfabrik in Neuss Menschen mit Behinderung. Schönen guten Tag, Herr Hülsmann.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Herr Hilsmann, Sie sind Geschäftsführer eines kleinen Betriebs mit weniger als 20 Mitarbeitern. Eigentlich müssen Sie sich nicht um Beschäftigungsquote und Ausgleichsabgabe kümmern. Dennoch setzen Sie seit mehreren Jahren konsequent auf das Thema Inklusion. Warum?
Ich stand natürlich auch irgendwann vor der Frage des Fachkräftemangels und habe dann mein Suchspektrum quasi erweitert und habe dann mit der Erfahrung aus meinem Zivildienst damals, wo ich auch in der Behindertenschreinerei gearbeitet habe, die Erfahrung mitgenommen und hatte auch die Berührungsängste nicht und habe mir dann irgendwann überlegt, Menschen mit Behinderungen können ja genauso gut für mich arbeiten und habe dann mein Suchfeld erweitert und bin dann auch schnell fündig geworden.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt mit Behinderung und welche Art von Behinderung haben die?
Also im Moment sind wir 11 Mitarbeiter. Davon ist einer ein Schwerbehinderter. Wir haben zwischendurch immer wieder Praktikanten aus mit Behinderung. Und das kam ja heute auch schon im Gespräch auf. Es sind ja nicht nur Menschen, die im Rollstuhl sitzen, sondern es sind auch Menschen, die im Laufe ihres Lebens eine Behinderung bekommen haben. Die können bei uns anfangen, können ein Praktikum machen. Und ganz wichtig ist bei mir oder bei uns, dass wir das einfach ausprobieren, über Praktikas, über Probearbeiten, um festzustellen, ob das funktioniert. Mhm. Also ganz, ganz pragmatisch und wenig verkopft.
Genau. Wie ist denn so der Arbeitsalltag? Wie hat er sich verändert durch diese Inklusion?
Ja, so pauschal kann man das gar nicht sagen. Also wir haben halt irgendwann gesagt, wir wollen das machen. Wir haben damals einen jungen Mitarbeiter gefunden über die Handwerkskammer. Wir wurden da gut beraten und haben dann erstmal das ausprobiert. Und natürlich muss man seine Abläufe umstellen, aber man kann vieles auch organisatorisch umstellen oder dem begegnen. Man braucht jetzt nicht extra eine Behindertentoilette und muss da groß jetzt irgendwie seinen Betrieb umbauen, sondern muss sich erstmal darauf einlassen. Und wenn man mit den behinderten Menschen spricht, wissen die ganz genau, was geht und was nicht geht. Und so kommt man da sehr schnell zusammen.
Was raten Sie anderen Arbeitgebern, die darüber nachdenken, vielleicht Menschen mit Behinderungen anzustellen?
Machen. Einfach mal ausprobieren, sich Beratung holen bei den Fachämtern beziehungsweise bei den Kammern. Es gibt den Inklusionsfach, den IFD. Die Berater haben, die zu uns kommen, uns beraten. Wir sind natürlich in dem Bereich auch überhaupt nicht ausgebildet als Handwerksmeister, sondern da muss man sich dann einfach auch Rat holen und man rennt da offene Türen ein. Ne? Also das muss man da ganz klar zu sagen. Es gibt Förderungen, von denen mancher gar nicht weiß, dass es die gibt. Und da ist eine Beratung ganz wichtig. Und einfach darüber sprechen, seinen Willen bekunden, dass man das machen will. Und wird das ein ziemlicher Selbstläufer.
Das kann ich auch nur unterschreiben. Das wollte ich vorhin auch sagen, einfach mal machen und anfangen. Also natürlich brauchen wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Unterstützungsmöglichkeiten. Aber loslegen. Mit Mut.
Ja, und man darf ja auch gerne mal die Frage stellen, die Frau Gresskamp hatte das eben gesagt, die Kollegen von MyAbility haben da eine schöne Datenbank aufgebaut und ich schätze die Arbeit der Kolleginnen sehr. Aber die Frage ist ja, warum macht das denn nicht eigentlich die Bundesagentur für Arbeit als ein entsprechender Träger, der auch das Budget für Ausbildung seit 2020 unter seinen Fittichen hat? Und die Anzahl der Menschen, die das nutzen können, ist wirklich marginal. Ich finde es, wenn sich ein Land, wenn wir eine UN-Behindertenrechtskonvention unterschreiben und uns dann klar ist, dass das auch natürlich mit Aktivitäten einhergehen muss, dann muss man sich die Frage stellen, wo macht es denn Sinn, gewisse Dinge zu platzieren? Natürlich können wir noch eine Beratungsstelle und noch einen aus dem Boden stampfen, aber da, wo man das originär vermuten würde, nämlich bei so einer Bundesagentur für Arbeit, da findet das so gut wie gar nicht statt. Und ich finde, da könnten wir doch vielleicht mal ansetzen, denn jeder Arbeitgeber, der einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sucht, der würde doch standardmäßig denken, wo könnte ich die wohl hernehmen? Und der würde doch wahrscheinlich sich ans Arbeitsamt wenden.
Ja, genau.
Und dann müsste das per Standard da sein.
Genau,
das ist das eine.
Geht an Herrn Dusel, denke ich mal.
Das ist das eine und da haben Sie vollkommen recht. Wir wollen hier keine Extrastrukturen haben. Das ist das eine. Aber wenn Arbeitgeber Leute suchen, dann machen die Recruitment, so nennt man das ja heutzutage. Also die machen selbst sozusagen die Verfahren. Und da fängt es schon an, schwierig zu werden, dass nämlich viele Arbeitgeber ihre Recruitment-Verfahren nicht barrierefrei machen und sich dann nicht wundern dürfen, wenn sich die Leute nicht bewerben. Das heißt also, Herr Hülsmann, Sie haben alles richtig gemacht. Großartig, viele Grüße nach Neuss. Aber wir haben oftmals einfach die Situation, dass die Verfahren der Arbeitskräftegewinnung in den auch großen Unternehmen immer noch nicht barrierefrei sind und dann viele Menschen natürlich ausschließen. Deswegen ist auch da mein Appell, endlich zu verstehen, dass Barrierefreiheit nicht nur eine tiefe soziale Dimension hat, sondern im Grunde ein Qualitätsmerkmal ist für ein modernes Land und für ein modernes Unternehmen. Und wenn ich das noch anschließen darf, weil das Herr Neumann vorhin gesagt hat, zum Thema Arbeitsstätten, auch da bin ich der Meinung, wir müssen die Arbeitsstättenverordnung ändern, damit eben auch die Barrierefreiheit da vorankommt.
Also wir müssen aber auch sehen, dass Menschen mit Behinderung sich nicht bewerben, wenn sie sich nicht angesprochen fühlen. Also ja, die Barrierefreiheit ist das eine und das andere ist, wie stelle ich mich da? Mache ich einen Satz, wo das drin vorkommt? Genau. Oder habe ich vielleicht in meinen Plakaten irgendwo zeige ich die Verschiedenheit von Menschen, die dort arbeiten?
Das macht jetzt zum Beispiel die Polizei in Nordrhein-Westfalen,
ja, glaube ich. Ja, also es gibt welche, die machen das ganz toll. Und dann denke ich auch, ich fühle mich als Mensch auch gesehen. Also ich, obwohl ich jetzt keinen Rollstuhl nutze, wenn ich einen Rollstuhl fahre oder jemand mit einem Blindenschein, weiß ich, da gibt es Menschen mit Behinderung, könnte ich mich vielleicht auch bewerben. Das ist ein ganz anderes Thema.
Ist sehr interessant, weil einerseits auf dem Arbeitsmarkt Nordrhein-Westfalen so unterwegs ist und auf der anderen Seite eben mehr Förderschulen baut.
Ja, passt das zusammen? Das passt genau. Das passt vielleicht
nicht so ganz.
Das passt nicht so ganz zusammen. Ja, genau. Herr Hülsmann.
Würde ich gerne nochmal einhaken, weil das ist, glaube ich, auch generell ein Problem. Wir schreiben uns halt als Gesellschaft vor oder haben uns das Ziel auferlegt, inklusiv zu sein. Dann müssen wir das aber auch machen und das sehe ich halt so nicht, weil wir machen das zwar in den Schulen, aber danach ist quasi die Klippe, wo alle runterfallen. Und wir haben in der Ausbildung, in der Berufsausbildung kein Fach, wo das Thema angesprochen wird. Das wird immer von Betroffenen oder Interessierten aufgegriffen oder dann von den Beratungsstellen, aber es gibt in keiner Ausbildung den Punkt, wo behinderte Menschen mit einbezogen werden. Das wird, und die Berührungspunkte gibt es in Deutschland einfach viel zu wenig.
Genau, Herr Hülsmann, das ist total wichtig. Sie haben gesagt, bei Ihrem Zivildienst sind Sie auf Menschen mit Behinderungen gestoßen. Ich habe gesagt, wenn die Leute gemeinsam zur Schule gehen würden, dann würden auch mehr Leute eingestellt werden. Wir müssen mehr Begegnungen schaffen. Und davon profitieren natürlich alle Menschen. Und wir haben in Deutschland einfach das Problem, dass unsere Strukturen noch so exklusiv sind.
Und wir könnten zum Beispiel auch immer drüber nachdenken, ob wir nicht den Zivildienst für alle ins Leben rufen. Wir werden ja alle älter. Ich glaube, man hat durchaus entweder direkt nach der Schule oder nach der Ausbildung oder irgendwo im Studium noch mal ein Jährchen übrig. Und wenn man sich nämlich dann gerade in verschiedenen Einrichtungen mal orientiert, das stelle ich ja auch in meinem täglichen Leben fest, die Leute, die uns problemlos ansprechen und auch wirklich interessierte Fragen stellen, das sind insbesondere die Männer, die so um die 50 sind und die mal im Zivildienst waren. Genau. Und das, denke ich, sollte man auch noch mal überdenken, wenn man schon das Zusammenkommen in den Schulen nur marginal betreibt.
Genau, das ist sicher auch noch mal ein Thema einer eigenen Sendung. Und es gibt sicher auch viele Berührungspunkte über Bundesfreiwilligendienste oder andere Sachen, wo auch Menschen, vielleicht ganz junge Menschen ganz gezielt diese Begegnung suchen. Ich möchte noch eine Hörerin zitieren aus Berlin. Sie schreibt, ihre Tochter mit Down-Syndrom befindet sich aktuell in der Phase des Übergangs von Schule zum Beruf. Wir interessieren uns insbesondere für mehr Transparenz für die Arbeitsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, auch mit einer geistigen Behinderung. Dort sollten doch mehr Anreize bei Arbeitgeberseite geschaffen werden, aber auch Qualifizierungen seitens des Arbeitsamtes angeboten werden. Wo sind kompetente Ansprechpartner, fragt sie. Meine Erfahrung mit Ämtern ist bislang eher ernüchternd. Man muss selbst die Initiative. Prinzipiell gibt es nur wenig inklusive Angebote.
Richtig. Da könnte man sagen, dass sie sich da auch gerne zum Beispiel an die Interessengemeinschaft Selbstbestimmt Leben wenden kann, die in Deutschland, also es gibt viele Zentren für selbstbestimmtes Leben, die haben teilweise eben auch Projekte, es gibt auch Projekte für das Budget für Arbeit und die eben dann auch ein Peer-Counseling oder die ergänzenden unabhängige Teilhabeberatung, EUTB, kann man auch mal nachschauen, die machen Peer-Beratung. Das heißt, da beraten Menschen, die qualifiziert sind und selber eine Behinderung haben, andere Menschen mit einer Behinderung und die haben natürlich nochmal einen ganz anderen Blick.
Als Insider sozusagen.
Gerade für den Personenkreis der Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen, ich mag ganz bewusst den Begriff der geistigen Behinderung nicht, weil die Selbstvertretungsorganisationen von den Menschen, die sich so bezeichnet sehen, sagen, wir empfinden das als stigmatisierend. Ich habe gerade der Bundesregierung Teilhabeempfehlungen für für diesen Personenkreis gegeben, für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Wir erinnern uns ja noch sehr gerne an die Special Olympic World Games letztes Jahr in Berlin. Und ich möchte, dass da nachhaltig was verändert. Und wenn Sie das interessiert, also die Hörerin, schauen Sie sich da an. Da haben wir natürlich auch was zum Thema Arbeit gemacht. Weil es gibt viel, viel mehr als die Werkstatt.
Genau. Und da muss man gucken, was sich tut und was sich auch bei den Gesetzen tut. Frau Krämer, als Vorsitzende des Netzwerks Inklusion Deutschland versuchen Sie auch so ein Matching ja zwischen Arbeitgebern und Menschen mit Behinderungen. Es gibt auch Veranstaltungen. Was sind da Ihre Erfahrungen? Wo und was kann man da zeigen? Wo tut sich etwas?
Also wir haben 2016, habe ich überlegt, was könnte man in der Richtung mal machen? Gibt es denn mal eine Jobmesse gezielt für Menschen mit Behinderung? Und dann haben wir 2017, Frau Gresskamp wird sich erinnern, sie war in der IHK in Frankfurt am Main mit dabei und hat das Inklusionsbarometer vorgestellt. Da haben wir dann eine Veranstaltung gemacht mit rund 30 Unternehmen, die gezielt darauf vorbereitet waren, dass nur Menschen mit Behinderung an dem Tag vorstellig werden würden, um sich zu informieren, was gibt es an Praktika, Jobs, einzelne Tage an Möglichkeiten, Schnuppertage. Und wir haben damals gedacht, naja, das ist jetzt ja nicht gerade so das Standardding, wo sich alle Unternehmen drum reißen werden. Aber wir sind tatsächlich damals aus allen Nähten geplatzt. Es war eine Riesenveranstaltung mit Workshops dabei und in vielen Informationen. Und wir waren so geflasht davon, dass wir das 2018 und 2019 gleich weitergemacht haben. In Corona-Zeiten haben wir dann online was angeboten. Das Ganze nannte sich Personalfachkräfte Diversity und ist auch unter dem Begriff Personalforum Inklusion im Internet zu finden. Wir haben jetzt nach Corona überlegt, was könnte man denn Sinnvolles auch nachhaltig machen, denn natürlich ist eine exklusive Veranstaltung für Menschen mit Behinderung wenig inklusiv und wir sind doch die Inklusionistas und hätten das gerne ein bisschen anders. Also haben wir mit der IHK in Frankfurt das Azubi-Speed-Dating inklusiver gestaltet, haben Gebärdendolmetscherinnen dabei gehabt, haben die Unternehmen vor Ort informiert, dass heute insbesondere Menschen mit Behinderung auch vor Ort eingeladen sind, ganze Schulen, ganze Klassen, die da vor Ort sein würden. Und das wird immer besser angenommen, weil die Unternehmen auch den Begriff Inklusion schon mal gehört haben. Der Herr Duse hat das in der Einleitung so schön gesagt. Was ist das für ein Begriff? Wo kommt der her? Und bei Inklusion geht es um die Teilhabe von Menschen mit Behinderung, auch natürlich am Arbeitsleben. Und jetzt sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, das haben wir jetzt soweit, aber wir wollen dann noch weitergehen, nicht nur die Azubis abgreifen, sondern eben alle Menschen. Und da haben wir jetzt eine Kooperation mit dem Karrieretag, der ja auch bundesweit stattfindet. Die Damen, die Organisatorinnen vom Karrieretag sind sehr offen gewesen, im Gegensatz zur Jobmesse, die ja auch bundesweit stattfindet. Und den Karrieretag haben wir jetzt letztes Jahr im November erstmalig in Frankfurt inklusiv unterstützt, auch die Unternehmen informiert. Wir haben eine Broschüre rausgegeben mit vielen FAQs, Fragen und Antworten, dass sich Unternehmen da schlau machen können und eben uns vor Ort am Stand vorfinden, wenn sie Fragen haben. Der Integrationsfachdienst ist vor Ort. Und so kann das laufen. Und
gibt
so
viele Anlaufstellen. Ganz kurz noch Frau Gresskamp.
Sie. Ich wollte nur sagen, genau, die Anlaufstellen gibt es auch bei den IHKs, zum Beispiel besonders in NRW. Und die Arbeitgeber finden unter integrationsämter.de auch die zuständigen Inklusionsämter und Inklusionsfachdienste vor Ort. Nur noch ganz kurz.
Also wer sich informieren will, findet Möglichkeiten. Es gibt aber viele rechtliche Verbesserungsmöglichkeiten. Herr Dusel, das kann man vielleicht sagen, dass da einiges noch passieren muss. Sie engagieren sich dafür. Und ich danke auch für das Engagement von Dagmar Gresskamp, Referentin für Inklusion und Arbeit bei Aktion Mensch, bei Alexandra Krämer, Vorsitzende Netzwerk Inklusion Deutschland, Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung und auch von Piet Hülsmann als gutes Beispiel der Menschen mit Behinderung einstellen. Vielen Dank für das Engagement zu diesem Thema heute in der Agenda mittendrin oder ausgegrenzt. Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt, da gibt es garantiert noch ganz viel Handlungsbedarf und das Thema wird uns weiter beschäftigen. Das wird bei uns auf der Agenda weiterstehen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Mikrofon verabschiedet sich Dörte Hinrichs.